Hallo zusammen, Boris hier. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich bin nämlich am 20. Mai das erste Mal auf der Future Logistics in Duisburg. Die Future Logistics hat sich innerhalb von 4 Jahren zu einer der führenden Innovationsmessen der Logistikbranche entwickelt. Aber eigentlich ist die Future Logistics mehr als eine Messe, ist eigentlich mehr eine Plattform für den Austausch von Ideen, denn dort treffen sich Logistikverantwortliche und Entscheider aus der Industrie und dem Handel mit innovativen Startups und Investoren. Und ich bin der Meinung, dass dieser Austausch im Moment besonders wichtig ist. Deshalb freue ich mich auch besonders, dass ich mit meiner Felgendreher und Friends Crew Teil des Programms sein darf. Wir nehmen dort nämlich einen Live-Podcast auf der Bühne auf zum Thema Wie managt man Innovation in Zeiten von Unsicherheit? Das wird eine sehr spannende Diskussion werden und ich würde mich riesig freuen, wenn mich viele von euch am 20. Mai bei meinem Besuch auf der Future Logistics in Duisburg begleiten würden, damit wir uns da mal persönlich kennenlernen können. Das Team von Startport, das die Future Logistics organisiert, hat mir sogar versprochen, alle Hörer dieses Podcasts zum halben Preis in die Veranstaltung zu lassen. Dafür müsst ihr euch nur schnell anmelden und zwar unter www.futurelogistics-startport.de. Futurelogistics-startport.de. Und beim Kauf des Tickets müsst ihr dann einfach den Code Podcast eingeben und los geht's. Also, rauf auf die Webseite futurelogistics-startport.de und dann beim Ticketkauf den Code Podcast eingeben. Also, ich hoffe, ihr seid dabei und wir sehen uns am 20. Mai auf der Future Logistics in Duisburg. Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich hatte das Vergnügen, mit 2 Vertretern aus dem Projektteam von Daimler Truck zu sprechen, das für das Projekt Electrify Inbound Logistics mit dem VDA Logistics Award ausgezeichnet wurde. Als größter LKW-Hersteller der Welt hat sich das Unternehmen daran gemacht, die Anlieferverkehre in seine Produktionsstandorte Gaggenau, Kassel, Mannheim und Wörth vollständig zu elektrifizieren und erhofft sich damit eine große Signalwirkung. Oliver Berger und Maria Kunz von Daimler Truck erklären uns heute die Ziele des Projekts, die verschiedenen Phasen der Umsetzung, welche Rolle die Speditionspartner gespielt haben, welche Herausforderungen überwunden werden mussten, welche oftmals kreativen Lösungen gefunden wurden und vieles mehr. Los geht's. Hallo Maria, hallo Oliver, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
Vielen Dank.
Hallo.
Ich möchte euch nochmal nachträglich ganz herzlich gratulieren zum Gewinn des VDA Logistics Awards, den ihr 2025 gewonnen habt, für euer spannendes Projekt bei Daimler Truck, das da heißt Electrify Inbound Logistics. Herzlichen Glückwunsch. Kann man stolz drauf sein.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, ihr wart gemeinsam auf der Bühne. Habt ihr mitgerechnet? Waren die Chancen ausgerechnet, klar, aber wart dann doch überrascht, dass dann letztlich doch euer Name da über den Bildschirm flackerte?
Wir hatten ein gutes Gefühl, würde ich sagen, also nach der Präsentation vor der Jury, aber die haben uns ein bisschen zappeln lassen, also das Ergebnis bekannt gegeben haben sie, glaube ich, erst 3-4 Tage später, lag ein Wochenende dazwischen, also war sehr spannend. Aber wir haben uns unheimlich gefreut, als dann die positive Nachricht kam.
Ja, und zumindest mal, glaube ich, also wir haben wahrscheinlich einfach mit unserem Thema, obwohl bestimmt viele andere auch tolle Themen eingereicht haben, auch ein bisschen den Nerv der Zeit einfach getroffen. Weil natürlich Elektrifizierung einfach gerade wichtig ist in vielen Themen und deswegen wahrscheinlich auch die Chance gehabt, damit dann den Preis zu gewinnen, haben uns wirklich sehr gefreut über die Chance, ja.
Ja, ist ja in der Tat auch ein Leuchtturmprojekt. Also ich habe viele Leute gehört, die da wirklich mit Neugier drauf geschaut haben, weil es halt so eine Signalwirkung hat, ne? So ein wirklich ambitioniertes, großes Projekt, auch wirklich mal Logistikprozesse komplett, den Transport mal zu elektrifizieren, mal sehen, ob das funktioniert mit allem, was da schief gehen kann, gut laufen kann. Und super, dass ihr heute bereit seid, da so ein paar Insights zu teilen und so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, hoffentlich, was das Ganze denn an Insights sich gebracht hat. Und der ein oder andere, der inspiriert ist und das auch machen möchte, kann vielleicht von euren Fehlern lernen, die da vielleicht gemacht wurden oder auch von den positiven Aspekten, die ihr damit rausgezogen habt aus dem Projekt. Aber vielleicht zum Verständnis für unsere Zuhörenden, vielleicht könnt ihr ganz kurz mal beschreiben, was eigentlich euer Background bei Daimler Truck ist. Macht ihr das hauptamtlich, das Projekt zu betreuen oder habt ihr das sozusagen nebenbei noch mit auf den Tisch bekommen? Maria, wie sieht es bei dir aus? Fangen wir bei dir an.
Ja, bei mir ist es ein Projekt von vielen, allerdings ein Herzensprojekt, muss ich sagen, aber ich leite die Abteilung für End-to-End-Supply-Chain-Planung für die Aggregatewerke bei Daimler Truck in Deutschland und eben ein Bestandteil davon ist ein Transportplanungsteam und das kümmert sich um die Direktverkehre im In- und Outbound-Verkehr. Und da ist Electrify angesiedelt auf der Aggregate-Seite.
Mhm. Oliver, bei dir?
Ja, ich verantworte bei Daimler Truck innerhalb des Supply Chain Managements das Landfrachtnetzwerk Europa. Also konkret planen wir die Transportprozesse für die Anlieferung der Kaufteile von den Standorten unserer Lieferanten hin zu unseren Produktionswerken. diesen Prozess nennen wir Inbound-Logistik und wir haben somit mit unserer Organisation eigentlich tagtäglich mit den Spediteuren zu tun. Das ist auch eins von mehreren Projekten. Ich bin der Projektleiter jetzt auf der, ich sag mal, Fertigfahrzeugwerkseite und das macht mir unheimlich Spaß, machen wir seit 2 Jahren jetzt und wir sind mittendrin, motiviert uns.
Ja, und für alle die das Projekt jetzt noch nicht kennen sollten, die werden es natürlich heute im Detail kennenlernen, aber vielleicht beschreibt mal einer von euch in Kurzform, wobei es bei diesem Projekt überhaupt geht, bevor wir in die Materie einsteigen.
Kann ich gern kurz machen. Also Elektro-LKW gibt es jetzt seit ein paar Jahren schon. So 2021 kamen wir seitens Logistik mit Kollegen aus der Fahrzeugentwicklung erstmal nicht so richtig in Kontakt. Die hatten damals, erste Generation an Elektro-LKW, hatten die auch mit ein paar Spediteuren auf verschiedenen Routen mal probeweise im Einsatz, um erste Erfahrungen zu sammeln. Und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch mal unsere eigenen Routen, also die Routen, wo Material in unsere Werke geliefert wird, auch mal untersuchen, ob da was Geeignetes dabei sein könnte. Und da haben wir was gefunden. Und viele Sachen waren zu dem Zeitpunkt noch relativ unklar. Aber wir haben dann relativ schnell eigentlich den Entschluss gefasst, dass wir es nicht bei einer Pilotroute oder so beruhen lassen wollen, sondern wir haben gesagt, wir wollen uns anschauen, wie wir schrittweise wirklich mal ein Werk und dann sukzessive die anderen Werke auch wirklich auf Elektro-LKW umstellen können.
Was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass wir natürlich an den Standorten ein bisschen verschiedene Konstellationen haben. Für das Fahrzeugwerk in Wörth ist es natürlich der Inbound-Verkehr, der elektrifiziert werden soll. Wir haben an den Aggregatewerken, weil wir ja da natürlich viele Komponenten auch nach Wörth liefern, die Situation, dass wir sowohl Inbound als auch den kompletten Outbound-Verkehr und alle Shuttle-Transporte, die wir zum Beispiel von Außenlagern haben, das sind viele, in dem Fall auch elektrifizieren wollen. Also auch das gehört zum Scope dazu.
Also Electrify Inbound sozusagen ist der erste Step. Das ist der erste Step von vielen, die dann noch folgen werden.
Ja, oder man sagt, Aggregate sind natürlich auch Inbound für Wörth und das, was wir halt für die Aggregate brauchen, ist Inbound für uns. Insofern können wir am Ende wahrscheinlich alles unter Inbound zusammenfassen. Aber ja, genau, für uns ist es auch Outbound, genau.
Oliver? Ja genau, vielleicht die allererste Route, die wir umgestellt haben, wo wir auch die erste Ladesäule aufgestellt haben, waren die Motorenanlieferung, also noch Dieselmotoren von unserem Werk in Mannheim in das Werk Wörth. Das war die erste Route.
Für uns Outbound, für dich Inbound, fällt für uns in Electrify Inbound, passt also noch, genau.
Hervorragend. Ja, vielleicht ist es auch hilfreich für die Zuhörer zu verstehen, wie eigentlich euer Setup eigentlich aussieht. Vielleicht mal ganz kurz beschreiben, wie diese generellen Flows eigentlich sind, die hier eine Rolle spielen. Wo sind die Werke und wo kommen die Flows her?
Ich bin ein bisschen vorgelagert vor dem, was dann bei Olli passiert. Wir haben eben die Aggregate-Produktionswerke jetzt in Deutschland in dem Fall im Auge. Die sind in Gaggenau, Rastatt, Mannheim und Kassel. Und dafür eben alle Inbound-Transporte und dann aber auch alle Anbindungen von Außenlagern, die dafür betroffen sind. Wir versorgen die Werke in der Regel über ein mehrstufiges Konzept, also über Parts Consolidation Center. Und dann die Lager, die wir halt on-campus haben, sind dann der zweite Schritt. Und danach, sage ich mal, geht es in den Outbound-Prozess für uns. Und das ist dann eben der Inbound-Prozess für Wörth in dem Fall. Wir liefern natürlich auch noch andere Standorte, aber jetzt in diesem Fokus haben wir das Werk Wörth im Fokus.
Ja, und Oliver, du hast es eben so ein bisschen flapsig formuliert, ja, es gibt ja schon LKWs und wir haben Transporte, wieso können wir nicht mal anfangen, ein paar Transporte zu elektrifizieren? Aber was war sozusagen die übergeordnete Vision, die ihr mit dem Projekt verfolgt? Ich meine, das wird ja auch entsprechend groß aufgehängt, hat eine gewisse Signalwirkung nach außen, wird wahrscheinlich von Vorständen abgesegnet und geplant, da muss man ja entsprechend auch mit einer Vision um die Ecke kommen und nicht nur mal ein paar Transporte elektrifizieren. Vielleicht nochmal kurz und knackig formuliert, was war eigentlich die Ausgangssituation, die große Vision, die ihr mit diesem Projekt verfolgt habt und wofür ihr dann auch von dem Vorstand das grüne Licht bekommen habt?
Also ich würde sagen, wir hatten 3 zentrale Ziele im Blick. Also zum einen wollten wir unsere eigenen Produkte, also E-Actros LKW, in unseren eigenen Lieferketten, in unsere eigenen Werke einsetzen, einfach um die, sag mal, in unserem Vorgarten zu haben und im Echteinsatz Erfahrung zu sammeln, wie die neue Technologie funktioniert, wo es vielleicht auch, ich sag mal, Herausforderungen gibt, um relativ schnell reagieren zu können, Lösungen zu arbeiten, um schnell eine hohe Marktreife des Produkts zu erreichen. Mhm. Zweiter Punkt war, wir wollten ein Statement setzen, weil ich sage mal gerade 2021, 2022, sag mal, die Nachfrage nach Elektro-LKW erst so begonnen hat zu starten und wollten einfach zeigen, dass es auch im Serienbetrieb, in der Produktionsversorgung eines großen Industriebetriebs funktioniert, Elektro-LKW einzusetzen. und zwar in der Breite. Und wir wollten damit Vorreiter und Vorbild sein, sowohl mit dem Einsatz von Elektro-Lkw, wie auch parallel mit dem Aufbau von Ladeinfrastruktur für Lkw bei uns an den Standorten. Da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal drauf. Und der dritte Punkt, wir sind Lkw-Hersteller, wir sind gleichzeitig Auftraggeber von Transporten an eine dreistellige Anzahl von Speditionsunternehmen. Und wir sehen uns auch verpflichtet, unsere Partner bei der Transformation ihres Fuhrparks Richtung Elektromobilität zu unterstützen. Und das Projekt hatte, ich sag mal, klein angefangen mit einigen regionalen Routen. Das hat vielen auch kleinen mittelständischen Unternehmen geholfen, mal erste Erfahrungen zu sammeln und darauf aufzubauen.
Okay, und wie seid ihr dann konkret vorgegangen und plant man sowas eigentlich von vornherein, du hast es eben schon ein bisschen erwähnt, aber mit allen Partnern schon vorweg? Holt man am Anfang gleich alle Partner mit an den Tisch oder entwickelt sich so ein Projekt und das so eine Eigendynamik an, wo dann immer mehr Partner dazukommen beispielsweise? Wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, ich würde vielleicht einfach mal starten. Natürlich haben wir zum Beginn, das Projekt hat ja schon vor einiger Zeit gestartet, vor mehr als 2 Jahren hatten wir auch noch nicht die gleiche Produktpalette im Einsatz, wie wir sie jetzt haben. Ja. Zu dem Zeitpunkt hatten wir vor allen Dingen den eActros 300 zur Verfügung und das ist ein Elektro-Lkw mit einer Reichweite von 220 Kilometern. Und weil wir aber zu diesem Zeitpunkt, also wenn wir mal 2 Jahre zurückgehen, häufig noch keine Ladeinfrastruktur an allen Standorten, wo dieser Lkw zum Beispiel dazwischen verkehrt hatten, muss man sagen, dass zum Beispiel mit der Schaffung von Infrastruktur an einem unserer Werke sich natürlich die Strecke auch halbiert hat. Heißt, wir konnten, weil wir ja wieder zurückkommen mussten zum Laden, eben vor allen Dingen Strecken, sagen wir mal, von unter 100 Kilometern bedienen und haben deshalb wirklich mit regionalen Routen rund um die Werke gestartet und dann halt später erst den Aktionsradius, sozusagen unseren Radius und auch den Fokus der Findung von neuen Routen und Touren erhöhen können. Jetzt zum Beispiel dann mit dem eActros 600, der jetzt eben als Fernverkehrs-eLkw auch zur Verfügung steht und natürlich mit 600 kW auch eine Reichweite von über 500 Kilometern hat. Aber, und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, wir sind natürlich nicht flächendeckend auf alle zu Beginn zugegangen, einfach deshalb, weil wir auch Schritt für Schritt vorgehen mussten, also wir selber auch, um dort Erfahrungen zu sammeln. Und es braucht natürlich dann auch verlässliche und starke Partner, die das auch einfach vertrauensvoll mit uns mitgehen. Und so war es auch bei uns. Also Stück für Stück, sage ich jetzt mal, haben wir Partner eingebunden, sind eben die ersten Routen angegangen, haben erste Erfahrungen gesammelt, konnten dann auch mehr Spediteure nach und nach dazu gewinnen. So ist es gewachsen, sagen wir es mal so, in den letzten Jahren.
Ja, vielleicht könnt ihr da nochmal darstellen, wie tatsächlich dieser Roller dann funktioniert hat. Also es gab wahrscheinlich aufgeteilt in verschiedene Phasen, eine Anfangsphase, eine Findungsphase, erste Routen und so weiter. Lass uns mal ein bisschen sukzessive so durchlaufen, wie diese einzelnen Phasen, wie ihr das aufgeteilt habt und welche Learnings ihr auch aus diesen verschiedenen Phasen mitgenommen habt.
Also ich sag mal ganz zu Beginn, wir haben ja eine, ich sag mal, Übersicht aller unserer Transportrouten. Da haben wir natürlich sehr viele Daten dazu. Also welcher Spediteur fährt, was ist der Abgangsort, mit Geokoordinate kann man die Entfernung berechnen. Wir können auswerten über unsere Werksysteme, wie häufig wird hinter dieser Transport statt. Also jeden Tag einmal, zweimal, fünfmal oder einmal die Woche. Das waren einige Kriterien, wo wir einfach geschaut haben, wo wird das ganz gut passen. Ein anderer Aspekt ist, wir haben natürlich geschaut, wie ist die restliche Vertragslaufzeit. Also kann ja sein, irgendein Transport, der läuft noch ein halbes Jahr, da brauche ich jetzt nicht schnell noch auf einen Elektro-Lkw umstellen. Mhm. Umgekehrt rum, wenn wir, ich sag mal, einen Vertrag in die Ausschreibung gebracht haben, das haben wir eigentlich relativ häufig dann als Anlass genommen, mit dem Spediteur zu sprechen und mit ihm mal zu diskutieren, ob es nicht denkbar wäre, auf Elektro-Lkw zu gehen. Meistens sind wir so vorgegangen, dass wir aus den Daten, die wir ja vorliegen hatten, die Route ja so ein bisschen analysiert haben. Wir haben auch verschiedene Tools, IT-Tools, mit denen wir so ein Fahrprofil erstellen können, also sehen können praktisch, wie der Akku des LKW ist, sozusagen sich langsam entlädt, je nach Fahrprofil, ob das hügelig ist oder gebirgig ist. Und mit so einer, sag mal, vorbereiteten Unterlage sind wir dann die Gespräche gegangen. Und da kamen sehr viele Fragen auf. Das war meistens nicht ein Gespräch, sondern eine ganze Reihe von Gesprächen, aber so hat es eigentlich sukzessive funktioniert, weil der Spediteur einfach das Gefühl bekommen hat, dass wir ein gutes Verständnis von seinen Prozessen haben, dass wir auf seine Bedenken eingegangen sind und so haben wir uns Schritt für Schritt an das Thema herangetastet.
Das ist ein wichtiger Hinweis, weil typischerweise ist es ja so, dass Prozesse, die mit konventionellen Diesel-LKWs funktionieren, so in der Elektrowelt eigentlich nicht mehr funktionieren. Man kann nicht eins zu eins diese Welt, die analoge Verbrennerwelt in die elektrische Welt übernehmen. Gibt es da ein paar Beispiele, die das besonders klar machen, warum das nicht eins zu eins dasselbe ist?
Eins ist natürlich die Zeit, die benötigt wird, um den Akku nachzuladen. Das ist ja, ich sag mal, ganz liegt auf der Hand. Das verbessert sich jetzt auch Fahrzeuggeneration für Fahrzeuggeneration. Aber der eActros 300, der kann zwischen 150 und 200 kW laden von der Geschwindigkeit. Das heißt, da braucht es eben schon mal eine, ich sag mal, Dreiviertelstunde, Stunde, bis der Akku dann von einem Stand von, weiß ich, 20% oder so wieder auf 80 nachgeladen ist. Und die Zeit muss ich irgendwo im Logistikprozess unterbringen. Weil heute ist es so, heute bei einem Diesel, der kommt, wir machen uns keine Gedanken, wo der sein Diesel nachgetankt hat. Der fährt rein und wir gehen davon aus, der hat ausreichend Diesel im Tank, um wieder aus dem Werk rauszufahren oder wieder zu seinem Standort zurückzukommen. Bei dem Elektro-LKW spielt es eine Rolle. Wir machen uns Gedanken, beispielsweise, wann hat er sein Zeitfenster, wann wollen wir ihn im Werk entladen. Wir haben jetzt ja begonnen, auch vor den Werken, auf den klassischen Parkplätzen, wo die LKWs ankommen, Ladeinfrastruktur aufzubauen. Wir haben teilweise in den Logistikhallen Ladeinfrastruktur aufgebaut. Und das ist so ein Thema, wo wir gerade eben optimieren, dass wir sagen, macht es Sinn, dass das Fahrzeug vorm Werk geladen wird? Oder brauchen wir es gleich im Werk, in der Halle sozusagen, brauchen wir das Material dringend? Das ist so ein Beispiel vielleicht.
Ich würde nochmal ergänzen, weil man vielleicht auch im Detail nochmal ein bisschen erklären kann. Natürlich wäre es ja für uns alle optimal, wenn wir immer beim Entladevorgang oder Ladevorgang von Leergut laden könnten. Und das ist aber aufgrund der Gegebenheiten in Brownfield-Standorten, so wie wir welche haben, in der Regel nicht möglich. Und deswegen, so wie du auch gerade erläutert hattest, ne, Oliver, haben wir da natürlich verschiedene Lösungen geschaffen, wo wir laden können. Und das hat aber auch dazu geführt, dass wir wirklich sehr detailliert für jeden Standort alle unsere Transporte analysiert haben, eben genau auf dieses Thema hin, ne, welche Abladestellen werden wann am Tag mit wie vielen LKW angefahren, können wir diese überhaupt umstellen und wenn wir zum Beispiel dort oder in der Nähe einen Ladepunkt installieren, schaffen wir es dann noch, den Rest der konventionellen LKW abzufertigen, ne, falls wir dort an der Abladestelle laden oder müssen wir unsere Transporte umstellen, heißt wirklich für jeden Standort und in einem sehr großen Detail wurde eine Abladestellenanalyse für alle Transporte, die dort ankommen, gemacht, die dann für uns auch erstmal optimale Punkte für Ladeinfrastruktur ergeben hat. Natürlich unter dem Kompromiss, wie viel Aufkommen haben wir dort, zu viel darf es aber auch nicht sein, damit wir noch den Rest des Materials anliefern können. Aber eben auch dann im Hinblick auf, wenn dieser optimale Standort vielleicht nicht geht, aus Platzverhältnissen oder aus Infrastruktur, also Backbone-Strominfrastruktur-Gesichtspunkten, weil wir nicht genug Leistung dorthin bringen konnten. Ja. Was wäre Alternative 2 oder 3? Und dann natürlich auch eine Kombination der möglichen Standorte im Werk, off-Campus, an anderen Logistik-Hubs hinzukriegen, für jede einzelne Route sozusagen individuell festzulegen, wo lädt dieser Spediteur.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, das Stichwort Infrastruktur oder Stichwort Backbone sozusagen. Das ist ja ein Vorbehalt oder ein Kritikpunkt, den man eigentlich auf allen Seiten hört, dass die Netzwerkvoraussetzungen nicht gegeben sind und wenn man tatsächlich einen neuen Netzanschluss braucht, beziehungsweise mehr Kapazität braucht, dass es ewig lange dauert. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Habt ihr da Glück gehabt? Habt ihr schnelle Prozesse erlebt? Wie sah es bei euch aus? Ihr müsst ja sicherlich auch nachrüsten und beziehungsweise da noch Dinge in Bewegung setzen, damit das alles so funktioniert, wie es soll.
Ich glaube, wir hatten da vielfältige Themen, muss ich tatsächlich sagen. Also zum einen wirklich in bestehender Infrastruktur gab es die Fälle, dass wir halt investiert haben in Infrastruktur, aber vor allen Dingen dann auch vielleicht Prozessnachteile in Kauf genommen haben und nahe an Trafostationen Ladesäulen aufgebaut haben, wo wir die Leistung halt leichter oder mit nicht so viel Kabelinfrastruktur im Boden eben bereitstellen können. Aber andererseits konnten wir auch, und das wird uns jetzt halt auch in den nächsten Jahren weiterhelfen, an zum Beispiel neuen Standorten dann halt leichter, weil wir es gleich mit einplanen konnten, Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen, zum Beispiel wenn wir bei externen Hallen wechseln oder an Konsolidierungspunkten wechseln, weil es jetzt dann natürlich bei uns zum Beispiel bei selbst angemieteten Wegern in den Baubeschreibungen mit drin ist, dass wir es dort benötigen. Also vielfältig würde ich sagen. Prinzipiell ist es aber wirklich eine Herausforderung, ausreichend Strom dann an die Stellen hinzubringen, wo wir es am besten benötigen könnten. Aber dann häufig, sage ich mal, ist zumindest eine Kompromissfindung auf jeden Fall für uns möglich gewesen.
Aber jetzt wird da zum Beispiel auch schon klar, wie komplex das ganze Thema ist. Ne? Jetzt stelle ich mir vor, ein x-beliebiger Logistikdienstleister, der ähnliche Ladekapazitäten beispielsweise auf seinem Betriebshof installieren will, steht vor großen Herausforderungen. Das ist nicht die Kernkompetenz. Ihr seid da noch im Vorteil, weil du hast gerade eben erwähnt, wir hatten Software, wir wissen genau, wie die LKWs die Batterien entladen und so weiter. Also ihr habt sozusagen einen unfairen Vorteil gehabt mit dem Background, den ihr habt. Kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere, nicht nur Logistikdienstleister, auch Hersteller, der jetzt nicht Hersteller von Elektro-LKWs ist, da schnell überfordert ist. Wie würdet ihr das einschätzen, Oliver? Dein Blick darauf.
Ja, vielleicht, also ich sag mal, Vorteil, den wir haben als Produktionswerk ist, unsere Stromleitung ist sehr dick. Also das sind ja mehrere Megawatt Leistung, die wir sowieso ins Werk reinbekommen. Und da war auch zum Glück jetzt noch, ich sag mal, ausreichend Kapazität frei. Dieses Glück haben wahrscheinlich viele Logistikdienstleister oder ich sag mal Handelsunternehmen, die eine Logistikhalle nur haben, haben die wahrscheinlich nicht. Also das war vielleicht unser Vorteil. In den Gesprächen mit unseren Spediteuren stellen wir immer wieder genau das fest, was du sagst, dass die Stromzuleitung für die Grundstücke, die da vorgesehen ist, dass die halt bis jetzt ausreichend war, um ein paar Staplerakkus zu laden, Heizung, Licht der Halle oder sowas, aber dann wenig zusätzliche Leistung da ist für LKW-Ladeinfrastruktur. Also es ist zumindest so, wenn die LKWs nachts mit einer niedrigen Leistung geladen werden sollen, dann ist das häufig auch noch eine Möglichkeit. Schwierig und teuer wird es, wenn dann der Dienstleister, der Spediteur auf seine Stadtwerke oder Netzbetreiber zugeht und Anfragen stellt wegen eben höherer Leistung. Also das kann ganz schnell teuer werden, kann auch lange dauern. Ja. Und selbst wenn er dann diese, ich sag mal, größere Stromleitung hat, dann kommt häufig eben zwischen der Stromleitung und seiner Infrastruktur noch ein Trafo. Das ist auch schon eine größere Investition und das hatten wir zum Beispiel jetzt in Word auch festgestellt, wo wir uns mit dem Thema beschäftigt haben. Da kommst du ja auch ganz schnell in so Themen wie Lieferfristen, also so ein Transformator zu bestellen, das kann eine Weile dauern und dann denkt man, okay, Transformator, da hat man jetzt eine Lösung. Dann das nächste war bei uns jetzt irgendwie das Betonhäuschen, die Einhausung des Trafos war dann, glaube ich, fast noch die längere Lieferzeit. Das sind wirklich so Herausforderungen,
ja. Ja, ja. Und wie sieht es denn aus? Wir sprechen jetzt sehr, sehr viel über die Lademöglichkeiten in den Werken selber, aber ihr habt auch dafür gesorgt, dass es Lademöglichkeiten bei den Dienstleistern selber gibt, richtig?
Ja, wir haben vor allem an Standorten, an denen externe Dienstleister für uns Logistikzentren betreiben, Ladeinfrastruktur aufgebaut, noch nicht an allen Standorten, aber sind bei vielen im Aufbau beziehungsweise auch Ausbau von einer auf mehrere Ladesäulen und haben da gemeinsam dran gearbeitet, dass dort eben auch elektrische Shuttle-Verkehre beispielsweise dann möglich sind.
Mhm. Oliver? Ja, vielleicht auch ein Punkt, also was wir auch festgestellt haben, viele Spediteure haben bei sich auf ihrem Speditionshof ja traditionelle Tankstelle beispielsweise. Und als wir mit denen ins Gespräch gekommen sind, jetzt für den ersten Elektro-LKW, da war das sehr häufig gleich ein Thema. Also die Spediteure, um ein gutes Gefühl zu haben, wollten auch eine Möglichkeit haben, den LKW bei sich auf dem Hof selber zu laden. Ist auch verständlich. Das heißt, da haben die Kollegen von unserem Vertrieb eigentlich auch gleich mitberaten. Häufig war das jetzt im ersten Schritt erstmal ein mobiles Ladegerät, 40 kW oder so, aber einfach um die Möglichkeit, den LKW selber zu laden. Aber die letzten Jahre gab es ja auch verschiedene Förderprogramme von Bund, von den Ländern. Und ich glaube, einige der Spediteure haben das genutzt, um für sich auch Ladeinfrastruktur aufzubauen.
Und ich glaube, was noch entscheidend war, würde ich sagen, war einfach dieser viele Einsatz von Testfahrzeugen, dass diese eben zur Verfügung gestellt wurden, dann zum Beispiel mal für mehrere Tage, eine Woche, wie auch immer, und dann auf realen Routen auch einfach getestet werden konnten durch die Partner.
Ansonsten, wie war das Setup? Also das waren existierende Speditionen, die für euch schon in Auftrag schon seit vielen, vielen Jahren fahren. Die haben diese LKWs von euch, das waren alles Actros-LKWs, angeschafft mit eurer Hilfe oder zur Verfügung gestellt oder wie sah dieses Setup da aus?
Das waren alles bestehende Spediteure, das heißt, das ist vielleicht aber auch ein wichtiger Punkt. Unsere Vorgehensweise war nicht, wir haben Lastenheft geschrieben, gesagt, wir wollen irgendeinen Transport mit Elektro-LKW haben, dann haben das einfach so jetzt gleich wild, ich sag mal frei an den Markt gebracht, sondern wir haben unsere bestehenden Dienstleister, die den Prozess gut kennen, angesprochen und mit denen diskutiert, ob wir diesen Prozess auf Elektro-LKW umstellen können. Das war häufig so der erste naheliegende Weg. Einfach deswegen, weil vor 2-3 Jahren, als wir da eben gestartet sind, gab es ja fast keine Spediteure, die so ein Fahrzeug im Fuhrpark frei hatten, wo sie einsetzen hätten können. Das heißt, eigentlich mit dem Spediteur haben wir uns dem Thema genähert. Die haben dann ein Angebot bekommen für ein Mercedes-Elektro-LKW und haben den meist geleast, teilweise auch gekauft, um den dann für diesen Prozess einzusetzen. Das war so der Startpunkt. Kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf. Wir sind jetzt aber schon in der Phase, wo wir sagen, jetzt so langsam ist es uns wichtig, weil jetzt auch viele Spediteure Elektro-LKW haben, dass wir wieder in diesen klassischen Wettbewerbsprozess reinkommen, wo, wenn wir ausschreiben, wir mehrere Dienstleister haben, die Elektro-LKW können, die uns ein Angebot machen können.
Okay, also hier war es eigentlich ausschließlich erstmal im ersten Step alles Daimler Actros LKWs, die unterwegs waren für dieses Projekt. Wie sieht es mit der Ladeinfrastruktur Hardware aus? Ist das auch alles von einem Anbieter? Wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, wir haben verschiedene Hardware-Anbieter im Einsatz. Ich glaube, drei verschiedene Anbieter haben wir. Und teilweise wirklich einfach, weil die spezialisiert sind. Wir haben von einem Anbieter klassisch viele Säulen aufgestellt. Jetzt irgendwie zum Beispiel auf dem Parkplatz vorm Werk. Und in einer Logistikhalle, wo wir eine Lösung von der Decke gebraucht haben, haben wir einen anderen Anbieter, der da schon eine Lösung hat.
Spannend. Dann ein weiteres Thema, was ich häufig höre, ist die Rolle, die Software dabei spielt. Beim Ladevorgang selber, ist das auch nochmal eine extra Lösung oder habt ihr die Software benutzt, die von den Hardwareherstellern zur Verfügung gestellt wird?
Also wir haben dort, ich sag mal, einen Abrechnungsanbieter haben wir da beauftragt, dessen Backend sozusagen mit unseren Ladesäulen verknüpft ist. Das heißt, die ganzen Ladevorgänge laufen über das Backend von dem Dienstleister. Die Fahrer melden sich bei der Ladesäule an, registrieren sich mit ihrer ID und dann kann später eben nachvollzogen werden, welcher Fahrer von welcher Spedition hat welchen Strom geladen, klar, um das abzurechnen. Ja, aber wir schauen uns da verschiedene Möglichkeiten an. Vielleicht ist es auch ein Thema, wo wir als, ich sag mal, LKW-Hersteller mit unseren, ich sag mal, auch Beratungsangeboten Richtung Ladeinfrastruktur später auch ein Angebot machen wollen.
Und die Preise für den Strom selber waren in diesem Fall für alle gleich oder hat da jeder seinen eigenen Vertrag gehabt oder wie hat das in der Praxis funktioniert?
Es war jetzt tatsächlich so, dass wir am Anfang sogar Strom beigestellt haben, wenn bei uns geladen wurde. Einfach deshalb, weil wir selbst intern noch nicht in der Lage waren, eben zu verrechnen mit verschiedenen Spediteuren. Wir selber sind ja auch kein Stromhändler und machen damit also auch keinen Gewinn, aber haben jetzt eben eine Lösung, in der wir mit dem gleichen Preis an einem Standort an alle Spediteure, die dort laden, verkaufen. Es ist aber natürlich möglich, dass die pro Standort variieren könnten, aber das liegt dann eher an lokalen Stromverträgen, die wir vielleicht haben.
Genau. Aber das auch nochmal, ich habe es vereinfacht, ne, um es einmal ins Laufen zu bringen, aber in der Zukunft muss natürlich auch diese Komplexität irgendwie gemanagt werden. Das ist nochmal so ein zusätzlicher Komplexitätsfaktor, der da auf jeden zukommt, der das in Zukunft machen will und nicht nur als Pilotprojekt, sondern für den Alltag.
Genau.
Ja. Was sind vielleicht in Bezug auf die LKWs selber? Das habt ihr ja vorhin auch erwähnt, dass es auch ein bisschen so ein Versuchsfeld war, auch ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Alltag mit Daimler Truck eActros LKWs. Was sind große Learnings, die ihr da rausgezogen habt, die ihr auch zurückspielen könnt an die Teams, die die LKWs konzipieren?
Am spannendsten ist tatsächlich die Positionierung, ne, der Ladebuchse sozusagen. Da war was, wo wir einfach viel gelernt haben, weil sie jetzt zumindest am Anfang echt tatsächlich an der Seite war, wo wir halt vor allen Dingen entladen und dann häufig da einen Konflikt hatten, wenn wir beim Entladen sozusagen dann das Fahrzeug laden wollten. Das war was, was sich jetzt einfach natürlich verändert hat und jetzt beim eActros 600 eben schon verschiedene Möglichkeiten gibt, diese Ladebuchse sozusagen zu installieren, die wählbar sind.
Jetzt könnt ihr auch jetzt, du hast ja eben von den Daten auch schon gesprochen, die erhoben werden. Ihr habt natürlich jetzt wahrscheinlich einen sehr, sehr hohen Datenschatz ja auch gehoben. Wie viel verbraucht wird, wie viel noch in der Batterie ist, wenn geladen werden muss und so weiter und so fort. Sind da irgendwelche interessanten Erkenntnisse aufgetaucht, was Reichweite angeht und so weiter?
Ja, was wir festgestellt haben, wir waren bei einigen Strecken, waren wir wirklich überrascht, was den Verbrauch anbelangt. Also der war an einigen Stellen besser sozusagen, also die Reichweite war größer, als wir sozusagen in dem Prospekt nach außen versprochen haben, obwohl der LKW vollbeladen war. Also ich denke, da sind die Angaben an einigen Stellen eher konservativ, was ja auch in Ordnung ist.
Das ist echt vor allen Dingen, was wir wirklich gesehen haben, ne? Dass die Fahrzeuge sozusagen halten, was sie versprechen und auch, dass halt beim Fahren dieser Fahrzeuge die Fahrer, ne? Ich glaube, wenn wir in die Richtung mal schauen, wirklich absolut begeistert waren dann auch. Und da gibt es viele, sag ich mal, schöne Geschichten, Begeisterung, die dann halt auch vielleicht überschwappt und die wirklich dann auch schön ist, wenn wir sie mitbekommen und teilen können. Genau.
Das ist übrigens ein Feedback, was ich sehr, sehr häufig höre. Ne? Also viele LKW-Fahrer, die den Übergang sehr, sehr begrüßen und die auch auf ihren E-LKW nicht verzichten wollen, wenn sie sich einmal dran gewöhnt haben. Das ist also typisch. Das höre ich sehr, sehr häufig, ja, aus verschiedenen Quellen.
Ja, genau. Das ist so das klassische Beispiel. Ich finde mal viele Videos auf YouTube. So Kasseler Berge, vollbeladene LKW. Der Diesel, der fährt mit 60 langsam den Berg hoch und der Elektro fährt mit voller Drehzahl mit 80.
Ja. Jetzt haben wir an vielen Stellen schon mal über das Thema Wirtschaftlichkeit so ein bisschen angefangen zu sprechen. Und jetzt kann man ja vielleicht behaupten, ja, das sind jetzt nicht ganz realistische Bedingungen, unter denen ihr arbeitet. Die LKWs produziert ihr selber und der Strom, den habt ihr schon vor Ort und die Investitionen in Infrastruktur, die waren nicht so hoch, wie sie normalerweise sein würden, wenn ich ein Logistikdienstleister wäre. Aber Welchen Anspruch habt ihr denn gehabt an die Wirtschaftlichkeit des Ganzen? Wolltet ihr erstmal das Ganze erstmal auf die Beine stellen und sagen, lass uns erstmal gucken, wie das Ganze läuft, egal was das Ganze kostet und wie wirtschaftlich das Ganze ist? Oder habt ihr auch gewisse Ansprüche an die Wirtschaftlichkeit gehabt und wie realistisch sind die im Alltagsgebrauch für alle Zuhörenden hier?
Tatsächlich, der Anfang war so, dass wir eben schon auch mehr Kosten in Kauf genommen haben, um einfach den Anfang machen zu können. Aber natürlich, wie wir es ja am Anfang auch schon diskutiert hatten, auch begrenzt waren in der Routenauswahl. Demnach also eher regionale Routen hatten mit nicht so einer hohen Strecke dahinter. Und das hat dann häufig eben aber auch dazu geführt, dass wir eine relativ hohe Laufleistung zum Beispiel auf Shuttle-Routen hatten und Förderprogramme nutzen konnten, die es zu dem Zeitpunkt dann zumindest für den LKW gab. Weshalb, sag ich mal, die Mehrkosten dann auch ehrlich gesagt in Summe absolut gar nicht so hoch waren jetzt für die ersten Routen, die wir eingesetzt haben. Das sieht sich sehr in Grenzen. Mittlerweile hat sich natürlich viel getan. Zum einen sind die Preise für die LKW deutlich wettbewerbsfähiger geworden. Und wir haben dann natürlich, je nach Auswahl der Strecken, wenn bestimmte Faktoren erfüllt sind, auch jetzt schon wirtschaftliche Routen, die wir mit E-LKW wirtschaftlicher betreiben können als mit diesen LKW. Und die entscheidenden Faktoren sind da in der Regel, dass wir Ladeinfrastruktur natürlich vorhanden haben und nicht öffentlich laden müssen zu den öffentlichen Preisen, also der Strompreis. Und dann halt die betroffenen Mautkilometer, also Mautersparnis, die wir dann gegebenenfalls haben. Und dann natürlich die Kosten des Fahrzeugs, sage ich jetzt mal. Und wenn wir dort einen guten Mix hinbekommen und die Fahrzeuge gut ausgelastet sind auf den Strecken, wo sie fahren, dann haben wir auch jetzt wirtschaftliche Routen und ansonsten Mehrkosten, die sich wirklich sehr im Rahmen halten.
Was sind jetzt rückblickend so die größten Überraschungen gewesen, mit denen ihr überhaupt nicht gerechnet habt? Nicht alles läuft nach Plan. Es gibt sicherlich einige Dinge, die euch besonders überrascht haben. Vielleicht gibt es ein paar Dinge, die rausstammen und sagen, okay, das ist wirklich ein Learning, das hatten wir so überhaupt gar nicht auf der Uhr. Das möchte ich auch gerne mit dem Rest der Welt teilen.
Also für mich war es tatsächlich das, was mich vor allen Dingen, was ich vorher nie erwartet hätte, war, glaube ich, die Komplexität mit dem Thema Infrastruktur. Aber auch die vielen kreativen Lösungen, die dann halt entstanden sind. Insofern da glaube ich wirklich auch gut, dass so viele Leute an den Schnittstellen dann da auch sehr kreativ zusammengekommen sind, weil wirklich tolle Lösungen entstanden sind jetzt, die wir richtig gut auch in unsere Prozesse integrieren können. Aber ich glaube jetzt, wenn man jetzt mal 3 Jahre zurückgeht, hätte niemand gedacht, dass wir da so viel sozusagen reinstecken, ne? Die Prozesse so gut dann in den Werken integrieren zu können, hinzukriegen und eben vielleicht auch die ein oder andere innovative Lösung da dann bereitzustellen. Und auf der anderen Seite auch, wie groß dann doch das Netz auch ist, das wir bedienen und Gott sei Dank und den Hebel, den wir da haben, auch Transporte umzustellen, heißt, wir sind nicht in der Situation, dass wir irgendwie sagen, weil wir haben nicht genug Transporte, die wir umstellen könnten, auch mit dem Equipment, das uns zur Verfügung steht, sondern eben eher das Thema, dass wir halt dafür auch die erforderliche Infrastruktur brauchen an den richtigen Stellen etc. und da aufbauen müssen. Aber es ist nicht so, dass wir irgendwie suchen müssen, was könnten wir umstellen. Und das hätte man vielleicht am Anfang vielleicht gedacht, ne? Finden wir überhaupt genug, um umzustellen? Das ist nicht der Fall. Also meine Learnings.
Ja, du hast eben erwähnt, es gab kreative Lösungen. Fallen dir noch ein paar ein, die so besonders hervorstechen als eine kreative Lösung für ein Infrastrukturproblem?
Ja, also ich sage mal das Beispiel, was ich davon genannt hatte, mit der Ladeinfrastruktur in der Logistikhalle. Also klassisch so, LKW fährt rein, da gibt es keine Rampe, sondern bodeneben wird der LKW entladen, das heißt den Staplerverkehr. Wir konnten keine Säule aufstellen, das heißt uns war klar, entweder vom Boden irgendwie eine Lösung oder von der Decke. Und da haben die Kollegen von unserem technischen Service zusammen mit einem der Ladeinfrastrukturanbieter eine Lösung arbeitet mit so einem, ich sag mal, Schienensystem, wo die Ladesäule von der Wand, der Hallenwand, hin zum LKW gezogen werden kann und sozusagen aus dem Weg gebracht werden kann, wenn Staplerverkehr ist. Und das funktioniert super gut. Das ist so ein Beispiel.
Und das war keine Off-the-Shelf-Lösung, das war da sozusagen angepasst, kreativ, innovativ, entwickelt nur für diesen Anwendungsbereich?
Absolut. Und das zeigt auch so ein bisschen, wie groß die Motivation der Kollegen da ist. Das ist vielleicht so ich sag mal, das ist jetzt keine Überraschung sozusagen jetzt gewesen, was du gefragt hattest, aber eher so was mich da die letzten Jahre motiviert hat, dass durch das Projekt sehr viele verschiedene Fraktionen zusammengebracht wurden, die vorher innerhalb des großen Konzerns eigentlich nichts miteinander zu tun hatten. Also beispielsweise hier, ich bin in der Logistikplanung, ich hätte vor 3 Jahren wenig mit den Kollegen aus der Fahrzeugentwicklung gesprochen oder mit den Kollegen vom Vertrieb. Und ich glaube, da hat das Projekt unheimlich viel gebracht, auch die Transformation nicht nur, ich sag mal, unserer Inbound-Logistik voranzutreiben, sondern auch innerhalb des Unternehmens Leute zusammenzubringen, in Erfahrungsaustausch zu bringen, was vorher nicht stattgefunden hat. Ich glaube, das hat uns unheimlich viel gebracht.
Und jetzt dürfen wir natürlich nicht auseinandergehen, bevor ihr noch ein paar handfeste Resultate mit uns teilt, was das Ganze tatsächlich gebracht hat. Letztlich geht es ja auch darum, CO2 einzusparen und Transporte zu dekarbonisieren. Was habt ihr für Messzahlen, die ihr mit uns teilen könnt, was das Ganze in Summe jetzt tatsächlich gebracht hat, für die ihr wahrscheinlich dann auch den Preis gewonnen habt? Man muss ja auch mit ein paar Metrics um die Ecke kommen, die beweisen, dass das Ganze auch funktioniert hat.
Ja, also wir konnten im Moment bisher mit circa 30 E-Lkw jetzt mit unseren Partnern in den Einsatz bringen und fahren dabei auf 40 Routen in 4 deutsche Werke elektrisch und konnten jetzt im letzten Jahr 2 Millionen Kilometer elektrisch fahren. Dabei haben wir eben die 22 Ladepunkte genutzt, die wir jetzt aufgebaut haben, und bisher 7000 Ladevorgänge an denen durchgeführt und arbeiten natürlich weiter daran. Also in Summe kann man sagen, wir haben circa 25% der Routen bisher elektrifiziert bis Ende letzten Jahres.
Ja, jetzt hat das Ganze natürlich immer noch so eine Art Projektcharakter und Pilotprojektcharakter, aber Ambition ist ja auch, das Ganze in so einen Normalbetrieb und Standardprozess zu überführen. Was ist jetzt vorgesehen, wie das Ganze jetzt tatsächlich auch weiter ausgerollt werden kann, wie das jetzt zur Normalität wird und vor allem nicht nur für die aktuellen Transporte benutzt wird, sondern zukünftig auch dann weiter ausgerollt werden kann?
Also, was Maria gerade an Kennzahlen schon angesprochen hat, zeigt, dass wir es ernst meinen, dass wir auch schon relativ weit gekommen sind. Und der Übergang vom Projekt zur Serie wird wahrscheinlich einfach dadurch erleichtert, dass die Projektleitung nicht, ich sag mal, losgelöst irgendwo ist, sondern in der Transportlogistik. Das heißt, die Leute, die sowieso mit den Spediteuren sprechen und die Prozesse ausplanen. Und wir gehen gerade sukzessive eben über in unsere Ausschreibungslastenhefte mindestens mal einen Passus reinzunehmen, dass wir in der Vertragslaufzeit mit dem Spediteur sprechen wollen, wie wir seinen Prozess auf Elektro-LKW umstellen können. Oder idealerweise schon sozusagen im Zuge der Ausschreibung schauen, dass wir ein Angebot für Elektro-LKW-Einsatz auf der Route einholen. Das läuft jetzt schon.
Da schließt sich ein bisschen der Kreis, ne, zu meiner Frage am Anfang, was eigentlich eure Aufgabe ist. Das ist eigentlich von Anfang an sinnvoll gewesen, dass es in eurer Arbeit schon natürlicherweise organisch integriert ist und nicht irgendwie so ein Projektteam, was obendrauf irgendwie rübergestülpt wird, für 2 Jahre dann arbeitet und sich wieder rauszieht, sondern dass es tatsächlich sozusagen verankert ist in eurem Tagesgeschäft. Ja, wenn wir das vielleicht Ganze jetzt vielleicht ein bisschen zusammendampfen könnten auf ein paar Learnings, ein paar Ratschläge, die ihr habt aus diesem Projekt jetzt, die ihr Leuten, die ähnliche Projekte planen, mit auf den Weg geben könnte. Habt ihr vielleicht einen oder anderen Ratschlag für uns parat?
Für mich ist es wirklich Zeit zu investieren, die wichtigen Player zusammenzubringen, die mehr sind, als man im allerersten Schritt vielleicht denkt. Das ist auf jeden Fall nicht nur die Logistik, sondern auf jeden Fall auch eine Partei, die für Bau oder Infrastruktur verantwortlich ist, Vertrieb, in unserem Fall die Entwicklung etc. Und in eine Analyse der vorhandenen Infrastruktur auch zu gehen, an der Stelle, an der man elektrifizieren möchte, um eben dort halt auch die Möglichkeiten auszuloten oder eben auch zu sehen, wo man investieren kann und ob man dort dann auch den gewünschten Hebel erzielen kann und oder eben Erweiterungsoptionen zu sehen oder limitierende Faktoren auch an den Stellen. Und was, glaube ich, auch einfach sehr spannend daran ist, aber auch wichtig ist, ein cross-funktionales Projekt deshalb aufzustellen und dem Freiraum zu geben, weil wir hatten ja gesagt, bei uns ist einfach viel durch Projektarbeit und durch Freiraum in der Projektarbeit entstanden und dadurch sind tolle Lösungen entstanden. Und ich glaube, das alles zeigt für mich in der Quintessenz, man braucht auch einen langen Atem, ne? Oder jemand muss einem die Zeit geben, auch ein bisschen voranzukommen. Und dabei sind, glaube ich, manche Erfolge ganz schnell einfahrbar, andere oder dann so eine vollumfängliche Umstellung brauchen aber einfach Zeit. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Erfolgsfaktor.
Mhm. Ja, also Maria hat ja darauf hingewiesen, dass wir ein crossfunktionales Projekt innerhalb des Konzerns hatten. Ein wichtiger Baustein sind die Spediteure, also unsere externen Partner. Da haben wir die letzten Jahre sehr viel in die enge Partnerschaft investiert. Das hat sich jetzt ausgezahlt, weil wir dort ein sehr vertrauensvolles Verhältnis haben. Und zusammen mit den externen Partnern haben wir das hinbekommen. Zum einen die Spediteure, aber wir erarbeiten uns gerade neue Partnerschaften, also sowohl zum Beispiel Richtung Ladeinfrastruktur, Charging-Lösungen oder aber auch Software, die jetzt in dem Umfeld gebraucht wird. Vorhin hatte ich das angesprochen, diese Tourenplanung, das sind einfach Dinge, die wir zum Teil alleine machen, aber zum Teil uns einfach gute Partner reinholen.
Und seid ihr bereit, wenn der ein oder andere dabei ist, der nochmal ein paar Insights oder ein paar tatsächlich persönliche Ratschläge haben möchte, kann gerne auf euch zukommen oder wie ist der normale Weg, um noch ein paar extra Insights rauszuziehen bei euch?
Gerne, ja, gerne.
Alles klar, dann lasse ich auf jeden Fall einen Link in den Shownotes oder einen Link, wie man euch erreichen kann. Aber nochmal, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn dieses Preises, sehr, sehr verdient und vielen Dank für die besonderen Insights und ich wünsche mir, dass es noch in Deutschland viel, viel mehr von solchen sehr, sehr erfolgreichen Projekten in der Zukunft geben wird. Oliver, Maria, schön, dass ihr dabei wart und macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Ciao.
Vielen Dank.
So, das war der BVL-Podcast mit Oliver Berger und Maria Kunz von Daimler Truck. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.